So, guten Abend, liebe Geschwister. Ich freue mich, dass wir heute hier das Wochenende, was ja eh schon irgendwie so immer so den Erholungswert hat, noch ein bisschen aufwerten. Also heute noch eine Samstagsverkündigung. Da freut man sich dann doppelt, also Samstag und Sonntag. Und dann freuen wir uns natürlich noch mehr, dass heute unser lieber Bruder Albrecht und deine liebe Frau Rosi zu uns gekommen sind und dass du uns am Wort heute dienst. Und ich möchte euch grüßen mit einem Wort aus dem ersten Römerbrief. Römerbrief der Erste. Man weiß ja nie, ob vielleicht. Ne? Also Römer 1, Vers 16 bis 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil, jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der durch Glaube Gerechte wird leben. Und dazu dient uns die Versammlung heute auch, dass wir uns unter das Evangelium Gottes stellen und es hören dürfen und dass unser Herz damit erfüllt wird und dass wir dann auch in der Gemeinschaft unter seinem Wort hier die Zeit verbringen dürfen und dann auch Gottes reichlichen Segen erfahren. Wir haben heute keine Begleitung, also, aber wir haben jemanden, der Albrecht, der kann immer toll anstimmen und selber auch gut singen. Und wir wollen zu Beginn das Lied 631 singen. 631, alle Strophen. Der Predigtext für heute steht im ersten Korintherbrief, und zwar im Kapitel 1, die Verse 10 bis 18. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Denn es ist mir durch die Hausgenossen der Chloe über euch bekannt geworden, meine Brüder, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich Ich meine aber dies, dass jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich aber des Pollos, ich aber des Kephas, ich aber Christi. Ist der Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden? Ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, außer Christus und Gaius. Damit nicht jemand sage, ihr seid auf meinen Namen getauft worden. Ich habe aber auch das Haus des Stephanas getauft, sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemanden getauft habe. Denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Das Thema für heute heißt Exkurs zum Thema Taufe. Haben wir ja gehört, das Wort Taufe kommt auch im Text sehr häufig vor. Und wir wollen vorher noch gemeinsam beten. Himmlischer Vater, danke jetzt für die vergangene Woche, wo du uns hindurchgetragen hast, wo du uns Kraft gegeben hast für alle Aufgaben und dass du uns auch bewahrt hast, auch heute an dem Tag, dass wir jetzt hier sein können. Herr, segne jetzt auch den Albrecht, rede durch deinen Geist, durch den Albrecht zu uns, öffne uns unsere Herzen für dein Wort und nimm doch alles weg, was uns ablenken möchte. So wie wir auch gesungen haben im Lied, Herr, lenke Sinne und Begier auf die süßen Himmelslehren, dass die Herzen von der Erden ganz zu dir gezogen werden. Schenk doch, dass der Dienst jetzt auch dazu dient, dass du verherrlicht wirst, Herr, dass der Christus in unserem Herzen Gestalt gewinnt und dass wir weg von diesen irdischen Dingen auf das sehen, was Ewigkeitswert hat, Herr, was bleibend ist und unvergänglich. Herr, dass wir dein Wort aufnehmen in unser Herzen und dass es uns umgestaltet, Herr, in das Bild des Christus. Und hab Dank, dass wir hier Gemeinschaft haben dürfen. Hab Dank für jeden, der hier ist. Und segne auch alle Geschwister, die jetzt zu Hause sind, die vielleicht auch krank sind. Herr, sei durch deinen Geist jetzt auch bei ihnen. Amen. Amen.
Guten Abend, liebe Geschwister. Danke für die lieben Eingangsworte. Ich möchte auch zunächst Grüße mitteilen, und zwar von Ruth und Volkert. Die kennt ihr ja ziemlich gut. Mit denen haben wir gestern telefoniert. Ja, dann von Ursel und Hermann Hartwig, wer sie kennt, von Neudorf. Und dann auch von Tilly und Wilfried, wer sie kennt. Herzliche Grüße. Ja, ich will heute Abend hinten anfangen. In dem Text, den unser Bruder Stefan gelesen hat, wir wollen über die Verse 10 bis 18, eigentlich 10 bis 17 nachdenken, aber der 18. Vers gehört inhaltlich dazu. Und der ermahnende Teil, der im 1. Korintherbrief ab Vers 10 beginnt, der ist aber eher für die Sonntagsbotschaft geeignet, habe ich gedacht, und das Thema Taufe, was auch ein wichtiges Thema ist, wie wir heute Abend sehen dürfen, das habe ich gedacht, das nehmen wir heute Abend. Und wer das jetzt heute nicht hören kann, der kann es ja nachhören, es wird ja aufgenommen. Es lohnt sich aber, da in einem Exkurs drüber nachzusinnen. Natürlich wollen wir jetzt keine Lehre von Taufen und Waschungen aufstellen, denn das sind ja nach Hebräer 6, Vers 1 und 2 Anfangsgründe. Ich lese die Verse mal vor. Weshalb das Wort von dem Anfang des Christus lassend, lasst uns fortfahren zum vollen Wuchs oder zum Erwachsenwerden oder zum aufs Ziel ausgerichtet sein. So kann man das auch wiedergeben. Und nicht wiederum einen Grund legen mit der Buße von toten Werken, mit dem Glauben an Gott, der Lehre von Waschungen, heißt es da. Und das Wort im Griechischen wird auch für Taufe verwendet. Aber eigentlich ursprünglich heißt es ganz einfach Waschungen. Von dem Lehren, von dem Händeauflegen, der Totenauferstehung und dem äonischen Gericht. Aber die Frage nach der Taufe, die bringt selbst Glaubende durcheinander, die schon Jahrzehnte das Wort auf Wille gehört haben. Immer wieder dann, wenn Kinder zur Welt kommen und auch später, wenn so manche unbiblische Tradition in den verschiedenen Bekenntnissen anstehen und die Gotteskinder, weil sie sich auch nicht von der frommen Masse klar abgrenzen wollen, leider vieles unreflektiert mitmachen. Nun wollen wir aber ein paar Linien nach der Schrift zu diesem heiklen Thema ziehen. Es gibt insgesamt etwa 40 Stellen dazu im Wort Gottes. Die können wir natürlich und wollen sie auch nicht alle lesen, sondern die wichtigsten daraus in einem heilsgeschichtlichen Zusammenhang betrachten. Als erstes möchte ich über Taufereignisse im Alten Bund was sagen. Die Überschrift schon zeigt an, dass es dabei nur um Israel gehen kann, denn der Alte Bund dreht sich im Wesentlichen um Israel. Und wir gehen von Paulus Aussage in 1. Korinther 1, Vers 17 aus, wo er da sagt: Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen oder einfach Evangelium auszubringen. So könnte man es auch übersetzen. Natürlich, dass ihm durch den erhöhten Christus persönlich offenbarte Evangelium. Nur um das kann es ja eigentlich in der Gemeinde gehen. Wann ist zum ersten Mal eine Taufe? Man kann auch sagen, eine rituelle Waschung geschehen. Ja, weil Taufe bezieht sich ja nicht auf das, was zum Beispiel dann später der Johannes der Täufer gemacht hat, sondern nach dem Gesetzesritus waren viele Waschungen vorgeschrieben und die Juden, weil sie es ganz hundertprozentig machen wollten, haben dazu noch einen ganzen Haufen Reinigungs- und Waschungsgebote hinzugefügt. Ja. Und deshalb sagt der Hebräerbriefschreiber zum Beispiel, weil er ja an Israeliten schreibt, speziell an Priester, dass es jetzt nicht mehr darum geht, dass wir lange über Waschungslehren diskutieren. Das steckt da eigentlich dahinter in diesem Text in Hebräer 6. Also, wann ist die erste rituelle Waschung geschehen? In 1. Korinther 10, also im gleichen Brief, in Vers 1 und 2, und da spricht Paulus ja auch speziell zu Söhnen Israels, nämlich sagt er dort, dass die Väter im Meer und in der Wolke in Mose hineingetauft worden wären. So steht es da wörtlich. Ich denke, ich lese doch die Verse mal original vor. Denn ich will nicht, dass ihr unkundig seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind, und alle in Mose hineingetauft wurden, in der Wolke und in dem Meer. In diesem Sinne könnten wir auch Israels Durchziehen des Jordan beim Übergang ins verheißene Land als eine Wassertaufe verstehen. Ja, weil im Grunde ist da genau das Gleiche abgelaufen wie beim Durchgang durch das Rote Meer. Oder bei dem, dass sie unter der Wolke waren. Denn auch da stand das Wasser des Jordan, beim Einziehen in das Land, stand das Wasser des Jordan im Norden wie ein Damm. Und unmittelbar danach wurde das ganze Volk zu Gilgal beschnitten und die Schrift erklärt, dass damit die Schande Ägyptens abgewälzt worden sei. Das heißt, das Volk ging zum ersten Mal durch das Wasser, ja, und anschließend wurde durch die Beschneidung in Gilgal das vordargestellt, dass das Fleisch beschnitten wird, also die Sünde im Fleische gerichtet wird dadurch. Und deshalb könnte man den Vorgang als Taufe sehen. Auch die Reinigung Naemans, des Syrers, kann man als einen solchen Vorgang deuten. Er musste sich im Jordan 7-mal untertauchen und wurde dann vom Aussatz, was in der Schrift ein Symbol für die Sünde ist, gereinigt. Und einen echten Aussatz, den konnte niemand heilen. Ja? Es war zum Beispiel auch ein messianisches Kennzeichen des Herrn Jesus, dass er Aussätzige heilen konnte. Das konnte gar niemand vorher. Und die Leute, die das erlebt haben in den Evangelien, das sind ja mehrere Fälle da beschrieben, die waren komplett aus dem Häuschen. Ja, die waren völlig außer sich, als das passiert ist. Und genau das war das Zeichen des Messias. Ich lese jetzt mal in 2. Könige 5, 13 bis 15 das nach, dass wir das sehen. Das ist nicht die ganze Geschichte, die würde ich empfehlen, dass ihr die mal für euch selber nachlest. Der Naeman, der hat sich fürchterlich aufgeregt, schon dadurch, dass der Prophet nicht selber zu ihm gesprochen hat, sondern hat seinen Adjutanten geschickt. Und dann hat er noch eine solche billige Anweisung bekommen, sich 7-mal in diesem Dreckwasser, ja, das er so bezeichnet hat, unterzutauchen. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Da traten, Vers 13, jetzt in 2. Könige 5, seine Knechte herzu und redeten zu ihm und sprachen: Mein Vater, hätte der Prophet etwas Großes zu dir geredet, also zum Beispiel eine schwierige religiöse Übung oder Handlung zu vollziehen, dann hättest du es doch gemacht, oder? Das war er ja gewöhnt. Ja? In der Religion müssen immer große Leistungen vollbracht werden, um dem Gott, dem man dient, einen Gefallen zu tun. Und der Prophet sagt jetzt, er soll sich nur 7-mal untertauchen. Das kann doch wohl nicht sein. Wie viel mehr denn, sagen seine Knechte zu ihm, da er zu dir gesagt hat, bade dich und du wirst rein sein. Da stieg er hinab und tauchte sich im Jordan, nämlich im Bilde den Todesstrom, 7-mal, das ist die Zahl der Vollkommenheit in der Bibel, unter nach dem Wort des Mannes Gottes. Und da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben und er war rein. Und er kehrte zu dem Manne Gottes zurück und sein ganzer Zug und er kam und trat vor ihn und sprach: Siehe doch, ich erkenne, dass es auf der ganzen Erde keinen Gott gibt als nur in Israel. Und nun nimm doch ein Geschenk von deinem Knecht oder nimm doch einen Segen, wie es eigentlich heißt. Ja? Also der Mann hat in seinem Religionsverständnis dem Propheten einen Segen geben wollen als Gegenleistung. Und nun war es so, dass nur ein Wasser hierzu geeignet war, nämlich das des Todesstromes oder des Herabstürzenden, wie Jordan übersetzt heißt. Und das ist im Vorgriff auf das Sterben Jesu symbolisch geschehen. Ja. Der Jordan ist der Herabstürzende ins Tote Meer, ja, 400 Meter unter die Erde. Und damit ist im Prinzip Jesu Gang in das Sterben, in das Totenreich abgebildet in der Schrift. In 1. Korinther 10, Vers 6 erklärt Paulus, dass alle diese genannten Ereignisse aus dem Alten Testament, aus der Geschichte Israels, als Vorbilder geschehen seien. Sowohl die positiven wie auch die negativen. Und damit waren solche Ereignisse wie das hier ein Vorbild auf das, was nachher mit Israel im nächsten Punkt mit der Taufe des Johannes passiert ist. Das wäre der nächste Punkt. Die Taufe Johannes ist gleich die Taufe in Wasser zur Buße. Johannes 1, Vers 33 und 34 ist eine der wichtigsten Stellen zum Thema Taufe Johannes bzw. Taufe in Wasser. Ich möchte ganz bewusst bei diesen beiden Formulierungen bleiben, denn so stehen sie in der Schrift. Es heißt übrigens nirgends Taufe mit Wasser, sondern es heißt immer Taufe in Wasser. Das heißt, der getauft wurde, musste in das Wasser rein. Ja? So wie der Naemann 7-mal untertauchen musste, so wie das Volk praktisch immer unter dem Meeresspiegel durchgehen musste, ja, unter dem Jordanspiegel durchgehen musste, so heißt diese Formulierung im Neuen Testament immer Taufe in Wasser oder Taufe Johannes. Alle anderen Begriffe, die mögen schön klingen, die haben Menschen davon abgeleitet und sie sind damit irgendwie theologisch vorbelastet. Und deshalb möchte ich sie gar nicht verwenden. Wir lesen den Text bei Johannes und beginnen dort in Vers 29 zu lesen. Also Johannes 1, 29 bis 34. Des folgenden Tages sieht er, nämlich Johannes, Jesum zu sich kommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünde des Kosmos wegnimmt oder aufnimmt oder wegträgt. Dieser ist es, von dem ich sagte: Nach mir kommt ein Mann, der mir vor ist oder der vor mir existierte, denn er wurde vor mir und ich kannte ihn nicht, aber auf dass er Israel offenbart werden möchte, deswegen bin ich gekommen, in Wasser taufend. Auch da steht nicht mit, sondern in Wasser taufend. Und Johannes zeigte und sprach: Ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herniederfahren, und er blieb auf ihm, und ich kannte ihn nicht. Aber der mich gesandt hat, in Wasser zu taufen, der sprach zu mir: Auf welchen du sehen wirst den Geist herniederfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der in heiligem Geist tauft. Auch dort steht bereits das so vom Griechischen her, in heiligem Geist tauft. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Wir lernen hier grundlegende Zusammenhänge zum Thema Taufe. Erstens, Gott sandte selber Johannes mit der Aufgabe, in Wasser zu taufen. Zweitens, der, auf welchen der Geist dann herniederfährt, wird im Heiligen Geist taufen. Das bedeutet, da drin liegt schon die Heilsgeschichte drin, dass die Wassertaufe bis zu einem gewissen Zeitpunkt laufen wird und dann kommt die Taufe im Geist. Ja, das heißt, die Wassertaufe ist von vornherein eingeführt, um wieder hinweggetan zu werden, um ersetzt zu werden durch die Taufe im Geist. Matthäus 3, Vers 11 lesen wir dazu, da geht es um dasselbe Thema. Da heißt es in Vers 11, dass er in Geist und in Feuer taufen würde. Und jetzt lese ich direkt Markus 1, 8 und 9. Da sagt der Johannes der Täufer: Ich zwar habe euch in Wasser getauft, er aber wird euch in heiligem Geist taufen. Und es geschah in jenen Tagen, da kam Jesus von Nazareth in Galiläa und wurde von Johannes in den Jordan hineingetauft. Markus 1, Vers 4 nennt die Taufe in Wasser auch Taufe der Buße oder Taufe der Umsinnung, weil sie mit dem Sündenbekenntnis dessen einherging und die Sünde des Täuflings symbolisch in den Jordan hinein abgewaschen wurde. Ja? So wie im Bilde damals das Volk Israel durch das Rote Meer ging, ja, und damit im Grunde eine Taufe vollzogen wurde, später durch den Jordan durch, zusammen mit Gilgal, eine Reinigung symbolisch erfolgte. Natürlich konnte diese Waschung genauso wenig den Getauften von der Sünde befreien, wie die Tieropfer nach der mosaischen Ordnung. Von den Letzteren und vom Gesetz lesen wir in Hebräer 10, Vers 1. Denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge Ebenbild selber hat, so kann es nimmer mit denselben Schlachtopfern, welche sie alljährlich ununterbrochen darbringen, die Hinzunahenden vollkommen machen. Oder in Vers 4 dann, denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Genauso wenig natürlich eine Taufe im Wasser. Ja, das war eine symbolische Handlung, die erst dadurch wirklich eine Veränderung im Menschen bewirkt hat, wenn derjenige dann später im Geist getauft wurde. Weil erst die Taufe im Geist, ja, also das Untergehen in dem Erlösungswerk Jesu eigentlich erst von Sünden reinigen kann. So erklärt es ja auch der Hebräerbrief. Ein interessantes Detail hatten wir vorher in Markus 1 gelesen. Der Herr Jesus wurde, so steht da, in den Jordan hineingetauft. Die Sünden des Volkes, die wurden nämlich symbolisch in den Jordan hinein abgewaschen. Und so hat der Herr Jesus, indem er sich dieser Taufe unterzogen hat, genau das Gegenteil gemacht. Er hat die Sünden des Volkes quasi aus dem Wasser herausgenommen und in seinem Fleisch auf das Holz getragen. So erklärt es Petrus, das lesen wir nachher noch. Und so wie Paulus nach 1. Korinther 10, Vers 2 eben diesen Vorgang als Taufe hinein in Mose deutete, jetzt zur Zeit Johannes des Täufers geschah dieses symbolische Abwaschen explizit im Jordan, ja, in dem diese Taufe der Buße vollzogen wurde. Und der Johannes hatte ja gesagt, dass der ihn zu taufen sandte, ihm gesagt hat, dass das die Vorbereitung ist für den Christus, der dann später im Geiste taufen wird. Der Herr Jesus, der von keiner Sünde wusste und keine Sünde getan hatte, wurde direkt in den Jordan hineingetauft, also in die Sünde seines Volkes hinein. Er hat ihre Sünde dort aufgenommen und in seinem Fleischleib auf das Holz getragen. Wir lesen jetzt bei Petrus in 1. Petrus 2, was er dazu sagt. Ich lese dort die Verse 21 bis 24. Petrus schreibt ja an die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind, so wie der Jakobus auch. Er schreibt also an sein Volk. Denn hierzu seid ihr, Israel, berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten, euch ein Beispiel oder Vorbild hinterlassen, auf das ihr in seinen Fußstapfen nachfolget, welcher keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Mund erfunden, der gescholten nicht widerschalt, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der Recht richtet, welcher selbst unsere Sünden in seinem Leib auf das Holz getragen hat, auf dass wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr heil geworden seid. Das heißt, die Sünde des Volkes und so wie das später dann im Grunde der Paulus in Römer 9 bis 11 erklärt, die Sünde des ganzen Kosmos war in dem Fleischesleib des Herrn Jesus konzentriert. Nicht in seiner Seele, die war rein. Ja? Sonst hätte er ja aus dem Tod nicht mehr raus können. Aber sein Fleischleib, der war mit der Sünde des ganzen Kosmos infiziert. So sagt es hier der Petrus. Und damit hat der Sohn Gottes die Scheidung von ihrem Gott, nämlich die Scheidung zwischen Israel und seinem Gott, die Jesaja 59 beschreibt, durch sein Sterben aufgehoben. Ich lese jetzt Jesaja 59, die ersten drei Verse. Siehe, die Hand Jahwes ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Missetaten haben eine Scheidung gemacht zwischen euch und eurem Gott, und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Denn eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger mit Ungerechtigkeit, eure Lippen reden Lüge, eure Zunge spricht Unrecht. Und diese Trennung zwischen Israel und seinem Gott, die hat der Herr Jesus dadurch, dass er aus dem Jordan ihre Sünde aufgenommen hat, ans Holz getragen hat, hat diese Trennung wieder beseitigt. Ja, so läuft es genau nach der Ordnung. Was Paulus erst später geoffenbart bekommen hat, ist, dass eben bei diesem Vorgang, der eigentlich zunächst einmal nur für Israel abgelaufen ist, auch die Sünde des ganzen Kosmos beteiligt war. Ja. Der Johannes schreibt es ja schon in Johannes 3, aber im Grunde ist es erst durch Paulus richtig beschrieben, wie das zusammenhängt. Wir können also bereits aus den Worten in Johannes 1, Vers 29 bis 34 schließen, insbesondere wenn wir unseren Vers in 1. Korinther 1, Vers 17 hinzunehmen, dass die Taufe in Wasser eines Tages durch die Taufe in Geist abgelöst werden würde. Die Frage ist dann nur noch, wann dieses geschehen würde, beziehungsweise wann es geschehen ist. Zwei weitere klärende Worte Jesu lesen wir in Johannes 3 und 4 zu dieser Frage. Also Ablösung von Wassertaufe durch die Taufe im Geist. Taufe im Wasser durch Taufe im Geist. Da lesen wir in Johannes 3, 22 und 23. Johannes taufte auch während des Dienstes Jesu weiter, solange er eben dies von seinem Gott aus tun sollte. Johannes 3, Vers 22 und 23. Nach diesem kam Jesus und seine Jünger in das Land Judäa, und daselbst verweilte er mit ihnen und taufte. Aber auch Johannes taufte zu Änon, nahe bei Salim, weil viel Wasser daselbst war, und sie kamen hin und wurden getauft. In Johannes 4, Vers 1 und 2 lernen wir aber: Als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus nicht mehr Jünger mache und taufe als Johannes, und jetzt kommt die Erklärung, wiewohl Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger. Ja, also die Jünger haben die Aufgabe des Johannes des Täufers weitergeführt, ja, nachdem der Herr Jesus öffentlich aufgetreten ist. Denn es war ja das Ziel Gottes, das ganze Volk unter die Taufe des Johannes durch die Taufe des Johannes hindurchzubringen. Die Jünger haben damit eben den Dienst des Johannes des Täufers abgelöst. In Lukas 7, 29 bis 30 zeigt die Absicht Gottes hinter der Taufe Johannes. Lukas 7, 29 und 30. Und das ganze Volk, das zuhörte, und die Zöllner rechtfertigten Gott, indem sie mit der Taufe Johannes getauft worden waren. Die Pharisäer aber und die Gesetzgelehrten machten in Bezug auf sich selbst den Ratschluss Gottes wirkungslos, indem sie nicht von ihm getauft worden waren. Das heißt, logisch, konsequent, geschlussfolgert, die Sünde jedes Israeliten, der damals lebte, die sollte in den Jordan hineingewaschen werden. Ja? Also das ganze Volk, so wie das damals beim Auszug aus Ägypten durch den Jordan ging, beim Einzug in das durchs Rote Meer, beim Einzug ins Land durch den Jordan, so sollte jetzt das ganze Volk sich der Taufe Johannes unterziehen. Und das Problem war ja eigentlich, der Begriff Buße war ja für Israel eine Rückkehr zu ihrem Gott. Denn Israel war ja Gottes auserwähltes Volk. Und Gott hat eine Ehebeziehung zu dem Volk. Ja. Und Israel hat die Ehe gebrochen. Und durch die Taufe des Johannes sollte im Grunde das Volk zurückkehren dorthin, wo es abgewichen war. Es sollte also, um es mit anderen Worten auszudrücken, das Gesetz Moses und alles, was damit zusammenhängt, im Originalton verstehen. Was wäre denn dann passiert? Dann hätten sie den Herrn Jesus erkannt. Weil aber das Gesetz Moses durch die Schriftgelehrten und die Pharisäer verdorben war, deshalb haben die Lehren der Pharisäer das, was auf den Herrn Jesus geschrieben steht, verdunkelt. Ja, so wie wir das auch in vielen Verkündigungen hören können, dass die Verkündigung nicht das Wort verwendet, sondern das Wort verdunkelt. Geistliche Zusammenhänge durch irgendwelche Dinge versucht zu erklären, die am Wort vorbeigehen. Und so war das mit den Lehren der Pharisäer. Und Gott hatte es so bestimmt, sein Ratschluss, dass das ganze Volk sich dieser Taufe unterzieht, damit zurückkehrt zu dem Originalzustand des Gesetzes und damit auch den Herrn Jesus als solchen erkennt. Das war der Sinn. Natürlich ging das mit dem Sündenbekenntnis einher, sich von Gott wegbewegt zu haben, keine Frage. Ja, aber der eigentliche Sinn war, das Volk vorzubereiten für den Empfang ihres Messias. Es war und ist der Plan Gottes, das ganze Haus Israel durch die Taufe Johannes im Wasser, dass das ganze Volk dahin durchgehe und so auf den nachfolgenden Messias vorbereitet wird. Die Pharisäer haben aber diesen Ratschluss Gottes in Bezug auf sich selber wirkungslos gemacht, indem sie sich der Taufe nicht unterzogen haben. Und damit haben sie auch die Messias-Erkenntnis, die göttliche Vorbereitung dazu verwirkt. Ist ja klar, wenn ich das nicht mache, was Gott will, weil er damit einen ganz bestimmten Zweck verfolgt, ja, dann erreiche ich ja auch den Zweck nicht, den Gott damit verfolgt. Ja, und deshalb war es logisch, dass die Schriftgelehrten und die Pharisäer, außer der Gott hat Gnade geschenkt bei dem einen oder anderen später nach Pfingsten, dann haben die auch den Christus nicht erkannt. Ja, erst dann in Apostelgeschichte 6 lesen wir, dass viele Priester und Oberste dem Glauben gehorsam wurden. Ja, nach Pfingsten. Apostelgeschichte 6. Den angesprochenen Übergang von der Taufe in Wasser auf die Taufe in Geist für Israel sehen wir nun bereits in Apostelgeschichte 1, Vers 5 angekündigt durch den Herrn selber. Ich lese das mal vor, Apostelgeschichte 1, Vers 5. Lass den vierten dazu. Und als er mit ihnen versammelt war, kurz vor seinem Weggehen in den Himmel zurück zum Vater, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr von mir gehört habt, denn Johannes taufte zwar in Wasser, ihr aber werdet in Heiligem Geist getauft werden, nach nunmehr nicht vielen Tagen. Johannes taufte also in Wasser, so lange, bis der Heilige Geist vom Himmel ausgegossen wurde. So lange hat die Taufe Johannes Bestand. In Apostelgeschichte 2,38 geht die Taufe im Wasser für das Volk weiter, wobei jetzt der Taufinhalt wechselt, nämlich auf den Namen Jesu Christi hinein in die Freilassung, in die Loslassung, Vergebung von Sünden. Und darauf empfingen sie, das Haus Israel, den Geist. Das war das zweite Heilsangebot an Israel. Das erste war der Herr Jesus selber. Das war so unter Johannes Botschaft und vor dem Opfertod Christi so noch gar nicht möglich. Wie das dann in Apostelgeschichte 2,38 heißt, da lese ich, was Petrus in seiner Pfingstrede sagt. Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße, und ein jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu zur Vergebung der Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Nun kommt der für den Leib des Christus entscheidende Fall. Das wäre der nächste Punkt in unserer Betrachtung heute Abend. Taufe für den Leib des Christus. Für den Leib des Christus müssen wir direkt zu Paulus gehen und die Stellen lesen, an denen er über die Taufe eine Aussage macht. Wir beginnen in Epheser 1, Vers 13 und 14. Das sind jetzt nun sehr viele bekannte Stellen, aber eben unter dem Gesichtspunkt der Taufe aneinander gereiht. Ich lese mitten hinein in den langen Satz dort, auf welchen auch ihr gehofft oder in welchem ihr auch seid, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung, in welchem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung, welcher das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung oder Einlösung hier besser des erworbenen Besitzes zum Preise seiner Herrlichkeit. Das bedeutet, wenn jemand die Botschaft hört und glaubt, dann wird er direkt mit dem Heiligen Geist versiegelt. Sofort. In 1. Korinther 12, also auch in unserem Brief, bei dem wir ja sind zur Betrachtung, da lesen wir in Vers 12 und 13 das Kennzeichen des Leibes des Christus. Denn gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, also auch der Christus. Denn auch, und jetzt heißt es dort richtig, auch in einem Geist sind wir alle in einem Leibe oder zu einem Leibe hinzugetauft oder besser, alle in einen Leib hineingetauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklave oder Freie, und sind alle mit einem Geiste getränkt worden. Wenn wir die beiden Stellen mal zusammenfassen, dann lernen wir aus Epheser 1, 13 und 14 erstens gehört, zweitens geglaubt, drittens versiegelt werden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das nennt Paulus in einem Atemzug. Alle drei Vorgänge laufen gleichzeitig ab. Hier ist von der Taufe in Wasser nicht die Rede, ja, an der Stelle. Und in 1. Korinther 12, Vers 12 und 13, da heißt es, wir seien in einem Geist in einen Leib hineingetauft. Oder und auch in einem Geiste gedrängt worden. Und diese beiden Stellen erklären den Vorgang des Geistempfangs und dass wir dabei auch gleichzeitig in den Leib des Christus hineingetauft worden sind. Aber wir lesen an der Stelle von keiner Wassertaufe oder keiner Taufe im Wasser. Den nächsten Zusammenhang zur Taufe finden wir in Römer 6, 3 bis 6. Römer 6, 3 bis 6. Oder wisset ihr nicht, dass wir, so viele in Christus Jesus hineingetauft worden, in seinen Tod hineingetauft worden sind? So sind wir nun zusammen mit ihm begraben worden durch die Taufe hinein in den Tod, auf das gleich wie Christus aus Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, also auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir zusammen mit ihm eins gemacht worden sind, in der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch in der seiner Auferstehung sein, indem wir dieses wissen, dass unser alter Mensch zusammen mit ihm gekreuzigt worden ist, auf dass der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr Sklaven seien. Das heißt, mit dem, was am Kreuz geschah, sind wir bereits in seinen Tod hineingenommen worden. Das bezeugt Paulus auch in 2. Korinther 5, Vers 14 bis 17, auch das möchte ich lesen, 2. Korinther 5, Vers 14 bis 17. Denn die Liebe des Christus drängt uns, indem wir also geurteilt haben, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und er ist für alle gestorben, auf dass die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden. Daher kennen wir von niemand mehr nach dem Fleische. Wenn wir aber auch den Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr also. Daher, wenn jemand in Christo eine neue Schöpfung ist, so heißt es wörtlich, dann ist das Alte vergangen, siehe, Neues ist geworden. Lukas beschreibt den Vorgang, den Paulus in Römer 6 begraben durch die Taufe hinein in seinen Tod nennt. Denn der Herr Jesus bekennt dort in Lukas 12, Vers 50. Ich habe aber eine Taufe, womit ich getauft werden muss. Und wie bin ich beengt, bis sie vollbracht ist? Frage, von was hat der Herr Jesus denn da gesprochen? Von seinem Kreuz, ja. Von seinem Sterben und in dem Hinabfahren in den Scheol. Das ist hier ausgesagt. Der Herr Jesus spricht ja da nicht mehr von der Taufe wo er aus dem Jordan sozusagen die Sünde des Volkes und die Sünde des Kosmos aufgenommen hat, sondern er spricht von seinem Kreuzestod als von einer Taufe. Und das ist die Taufe, von der der Paulus in Römer 6 redet. Und da ist die Gemeinde, ja, da ist der ganze Kosmos sogar mit hineingenommen. Und die Ersten, die das begreifen dürfen, das sind die, die er für sich auserwählt hat für den Leib des Christus. Für die anderen ist das alle auch passiert. Ja? Denn er ist, wir haben ja gerade gelesen in 2. Korinther 5, Vers 14, die Liebe des Christus drängt uns, indem wir also geurteilt haben, dass wenn einer gestorben ist, dann sind alle gestorben. Das heißt, alle sind grundsätzlich in den Tod des Christus hineingenommen. Praktisch erfahren tun sie es dann, wenn der Geist es ihnen eröffnet und sie dann neu zeugt. Und damit gehören die, die neu gezeugt sind, auch zum Leib des Christus. Und der Herr Jesus spricht hier von genau dieser Taufe, in die wir alle mit hineingenommen sind. Er spricht eindeutig von seinem Sterben, dem Ablegen des fleischernen Leibes, in dem die Sünde war. Er spricht vom Hinausschütten seiner Seele in den Tod. Paulus in Römer 6 und 2. Korinther 5 sagt, jedes Glied am Leib des Christus, ja alle, die dem Tod verfallen waren, sind da inbegriffen. Und bewusst wird uns das, wenn wir bei unserem Ruf, ja, wenn Gott uns ruft, Christi Geist empfangen und dann Christus ab dem Zeitpunkt nach Römer 8, Vers 10 Wohnung in uns nimmt. Nach 1. Korinther 12, 12 und 13 ist es ein geistlicher Vorgang, diese Taufe. Ja. Und dieser Vorgang geschieht, indem wir in dem einen Geist, in den einen Leib des Christus hineingetauft werden. Und in Römer 6 finden wir bezeugt weiter, dass zusammen mit dem Tod Christi jedes Glied eins gemacht worden ist und das heißt konsequent in seiner Auferstehung gleichgestaltet werden und dass auch unser alter Mensch ebenfalls zusammen mit dem Christus gestorben ist. Und davon profitieren wir jetzt während unseres Lebens hier, indem wir dann nicht mehr der Sünde Sklave sein müssen. Ja? Wir können zwar noch sündigen, aber wir müssen es nicht mehr. Das heißt, ich kann mich entscheiden, ob ich einen Abweg gehe oder nicht. Ja? Warum? Weil ich den Geist in mir trage und weil der Christus in mir Wohnung genommen hat. Epheser 3, 17, wo es heißt, dass der Christus durch den Glauben in unseren Herzen von oben her Wohnung genommen hat. In Kolosser 2 kommt Paulus im selben Sinne wie Römer 6 noch einmal auf die Taufe zu sprechen. Wir lesen dort in Vers 8, sehe zu, dass nicht jemand sei, der euch als Beute wegführe durch die Philosophie und durch leeren Betrug. Nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen des Kosmos und nicht das nach Christus. Hier nennt Paulus kosmische, das heißt sichtbare Verführungen, Elemente des Kosmos, denen er dann in den folgenden Versen geistliche Tatsachen gegenüberstellt. Und deshalb lesen wir jetzt die Verse 9 bis 12 weiter. Da heißt es, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zum Vollmaß gebracht in ihm, welcher das Haupt jedes Fürstentums und jeder Gewalt ist. In welchem ihr auch beschnitten worden seid, mit einer nicht mit Händen geschehenen Beschneidung, in dem Ausziehen des Leibes des Fleisches, in der Beschneidung des Christus. Und jetzt kommt Vers 12, zusammen mit ihm begraben in der Taufe, in welcher ihr auch mit auferweckt worden seid, durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Das heißt, wenn Paulus hier von einer nicht mit Händen geschehenen Beschneidung redet, ja, dann muss auch in Vers 12 diese Taufe, von der er da spricht, eben eine nicht mit Händen geschehene Taufe sein. Nämlich, wie wir im Lukas vorhin gelesen haben, war diese Taufe der Tod des Christus für den ganzen Kosmos. Ja. Und nach diesem Versen gilt für uns, beschnitten mit einer nicht mit Händen geschehenen Beschneidung, der Beschneidung des Christus. Christus ist beschnitten worden, indem er starb und praktisch der mit Sünden beladene Leib gestorben ist, ja, ins Grab gelegt wurde. Ja. Und seine Seele, die rein war, die immer sinnlos war und auch geblieben ist, die ist davon ausgenommen. Es ist das Ausziehen des Leibes, des Fleisches unseres Herrn bei seinem Sterben, so wie in Römer 6, das der Paulus gesagt hat. Wir sind zusammen mit ihm begraben in der Taufe, nämlich in dem, dass er seine Seele in den Tod hinausgeschüttet hat, wie wir das in Jesaja 53 lesen können und von der wir in Lukas 12,50 gelesen haben. Wir sind zusammen mit ihm auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes. Der Glaube ist sein Glaube, den er uns geschenkt hat. Und diese Tatsache lesen wir ja auch in Epheser 2, Vers 5 und 6. Schon aus den Versen selbst wäre ein einfacher Schluss möglich, wenn die Beschneidung eine nicht mit Händen geschehene Beschneidung ist, dann muss auch für die Taufe das gleichermaßen gelten. Epheser 4, Vers 4 bis 6, beziehungsweise ich lese zunächst die andere Stelle noch in Epheser 2, 5 und 6. Epheser 2, 5 und 6. Womit er uns geliebt hat, als auch wir in den Vergehungen tot waren, hat er uns zusammen mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christo Jesu. Das sind alles geistliche Vorgänge. Jetzt Epheser 4, Vers 4 bis 6. Dort fasst Paulus die Zusammenhänge noch einmal zusammen. Da ist ein Leib, ein Geist, wie auch ihr berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, Klammer auf, eine Taufe im Heiligen Geist oder in dem Hineingenommensein in den Tod des Christus am Kreuz von Golgatha, Klammer zu, Vers 6, ein Gott und Vater, der über allen ist und durch alle und in uns allen. Hier spricht Paulus von der Einmaligkeit des Leibes Christi und was ihn kennzeichnet. Er nennt lauter geistliche Eigenschaften dieses Leibes. Dort hat keine sichtbare Handlung Platz. Und dazu gehört auch die Taufe als ein geistlicher Vorgang nach den Zusammenhängen, wie wir sie betrachtet haben. Ein Leib, ein Geist, nämlich der Geist des Vaters, der Geist des Sohnes ausgegossen in unsere Herzen, so wie Paulus das in Galater 4, Vers 6 sagt. Eine Hoffnung, nämlich auf die Auferstehung in einem Geistleib. Ein Herr, das ist Christus. Ein Glaube, das ist der Glaube Jesu Christi, der in uns ist, nach Galater 2, Vers 20. Und es ist eine Taufe, nämlich die Taufe im Geist. Im Geist dadurch teilhaftig an seiner Taufe, seinem Sterben, seinem Hinausschütten der Seele in den Tod. Und sie ist gleichzeitig die Taufe hinein in den Leib des Christus. Dann sagt Paulus noch, ein Gott und Vater, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wenn wir also nochmal mit durch diese Taufen hindurchgehen, dann sehen wir, dass die Taufe im Wasser etwas ist, was Israel auf den Messias vorbereiten sollte. Ja? Und diese Taufe wurde dadurch abgelöst, dass der Herr Jesus gestorben ist, auferstanden ist, ja? Und jetzt eben die Glieder des Leibes des Christus durch in einem Geist in seinen Leib hineingetauft werden. Ja, so viel zu dem Thema. Da werden sicher noch eine ganze Menge Fragen offen sein. Das macht nichts. Da kann man drüber nachdenken. Ich will aber dazu weiter jetzt auch nichts mehr sagen, sondern das soll nun jeder für sich noch einmal durchdenken. Und wer will, der kann das ja dann noch einmal nachhören. Und die Geschwister, die jetzt nicht da sein können, können das auch tun. Ich möchte noch beten. Ja, was sollen wir dazu sagen, Vater, dass du solch Großes, was du eigentlich zuerst für dein Volk getan hast und um ihres Ungehorsams willen auch wir teilhaftig werden durften, dieses großen und herrlichen Erlösungswerkes, das du für den ganzen Kosmos durch deinen Sohn hast vollbringen lassen. Hab von ganzem Herzen Dank. Und hab Dank, dass auch diese Fragen, die wir jetzt besprochen haben, eigentlich sehr klar sind und wir durch den Geist in deinem Geiste hineingetauft sein dürfen in den Leib des Christus. Und was auch sehr wichtig ist für unsere Praxis, dass wir nicht mehr der Sünde Sklave sein müssen. Hab Dank, dass du dieses geschenkt hast. Und so lass es auch in meinem Leben und in unser aller Leben, in dem Leben aller deiner Kinder, immer mehr zum Ausdruck, zum Auswirken kommen, dass wir der Sünde nicht mehr dienen, sondern dass wir uns der Sünde für gestorben rechnen, jeden Tag neu wieder in unserem Alltag, bis du, Herr Jesus, kommst und deine Gemeinde zu dir holst und wir dann den Leib der Sünde für immer ablegen dürfen. Wir preisen dich und bitten dich, Herr Jesus, komme du bald. Amen.
Lieber Albrecht, ganz herzlichen Dank für deinen Dienst. Und ich finde es immer wieder faszinierend, wie diese kleinsten Begebenheiten im Alten Testament immer wieder das Heilswirken Jesu abschatten. Also die Geschichte mit dem Naeman oder so ganz kleine Sachen sind immer wieder Erfüllungen oder Vorerfüllungen und Bilder für Jesus. Er sagt ja auch selber, die ganze Schrift spricht von mir. Und das ist immer wieder ganz faszinierend, finde ich, wenn man so den Blick geöffnet kriegt dann für solche Sachen. Wir wollen jetzt gemeinsam singen das Lied Nummer 977. 977.
Wer ist gestorben?
Ja, wir freuen uns auf den Vortrag morgen noch von dir. Dann nochmal den zweiten Teil zum selben Text. Und wünschen uns alle eine gesegnete und gute Nacht und dann bis morgen.